Ein herzliches Aloha von Berlin nach Leipzig. Kalle, wie geht es?
Ja, also eigentlich ganz gut. Der Herbst zeigt sich von seiner schönen Seite. Natürlich ist es ein
das
bisschen
ist zweideutig,
kühler.
Kalle, das ist zweideutig. Der Markus Herbst zeigt sich. Oi. Ja, man sieht dich viel. Man sieht dich auf Strava. Erzähl weiter, der Herbst hat dich eingeholt.
Ja, also das Wetter ist schön, das Training läuft, auch in heimischen Gefilden. Und ja, jetzt heißt es noch 2 Monate gut die Arbeit erledigen und dafür ja hoffentlich viele Sonnenstunden zu haben.
Ich zitiere mal in Sachen Wetter deinen Athleten Christian Kallos auf Strava. Hätte nicht gedacht, dass ich vorher, ich glaube er meint Hawaii, noch das Laufband besuchen muss. Et Kackwetter. Und du sagst, es ist schönes Wetter. Bei dir ist der Herbst wohl schön, ja?
Also in Leipzig ist Sonnenschein.
Ja, okay. Also wir hatten gestern hier in Berlin zum Beispiel wirklich hervorragende Bedingungen. Bei 8 Grad und Dauerregen war wirklich ganz, ganz prima. Also können wir nichts Schöneres vorstellen als 3 Stunden Radfahren bei so einem Wetter.
Nee, also wie gesagt, heute soll es auch regnen. Aktuell scheint noch die Sonne. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Wie alte Leute, erstmal übers Wetter reden, aber so ist das, ne? Aber ich finde es bemerkenswert, positiv von deiner Einstellung her, dass du allem irgendwie auch was Schönes abgewinnen kannst, ja? Und tatsächlich Herbst, Sonne und bunte Bäume, ja, natürlich, wer mag das nicht? Aber mir ist es einen Tacken zu kalt, ich hätte es gern doch zweistellig bitte, wenn es möglich ist, so lange wie möglich. Winter ist dann wiederum ein anderes Thema. Ne? Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt eine Hawaii-Vorbereitung machen und wäre jetzt in den umfangreichsten Wochen und müsste hier zig Kilometer auf dem Rad noch sammeln, hui, 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 das wäre wohl nicht meins.
Ja gut, Hawaii ist natürlich der Ironman. Jetzt nächstes Wochenende steht auch Barcelona an. Wenn du auf alle Fälle die Radkilometer reinkriegen musst, das ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man das als Amateur oder auch als Profi geschafft hat und so ein Ziel vor Augen hat, dann ist es auch in gewisser Art und Weise irgendwie einfach zu handeln, weil es ist doch ein bisschen Zeit bis Hawaii, aber so viel ist es auch nicht mehr. Und die paar Wochen kriegt man dann natürlich auch mit der Motivation um, weil man ja ziemlich lange auf dieses Ziel hingearbeitet hat.
Wie sieht's denn aus bei deinem Athleten Christian Kallos, der sich auf Hawaii vorbereitet? Wann fliegt denn der wohin? Ist es so, wie man sich's als Amateur vorstellen würde, dass man ja das, was man an Urlaub kriegt, noch zusammenpackt und möglichst früh hinreist? Oder macht er das 3 Tage vorher? Wie ist denn da der Plan?
Ja, das ist so, das sind natürlich, wenn man jetzt nicht irgendwie selber alles Bock hat zu organisieren, ist natürlich Hannes der beste Anbieter und das macht er halt über Hannes Hawaii und jetzt roundabout 8 bis 10 Tage vorher halt da und dann relativ schnell wieder zurück, ne? Aber es ist so, wie du sagst, Hitzevorbereitung erfolgt zu Hause und ja, da hast du natürlich das Hawaii-Flair die Woche vorher, aber da wird es auch viele Events und so weiter geben, aber das kommt natürlich immer drauf an, ne? Willst du das Rennen genießen oder willst du performen? Also richtig Urlaub ist das halt auch Amateur halt nicht, ne? Egal wo du halt dein Ironman machst.
Ja, ist auf jeden Fall ein schmaler Grat. Und wenn man jetzt natürlich sich hineinversetzt in so einen Profi, ja, dann gucken wir natürlich in unserem Strava-Feed und hängen dann relativ schnell in Flagstaff fest, wo sich die Norweger befinden. Die sind natürlich jetzt quasi schon 3/4 des Weges angereist und machen dort ihr Höhentrainingslager und wenn sie es so machen wie vor 2 Jahren, was ja gut funktioniert hat, dann werden wir die auch relativ bald dann auf irgendeiner Insel in der Hitze trainieren sehen, denke ich mal, oder?
Ja, definitiv, aber also wie gesagt, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass damals, also als es jetzt hier im Sommer so heiß war, damals ist 3 Monate her jetzt, ich aus der Höhe kam, da diesen Effekt aus der Höhe eigentlich relativ gut in die Hitze transferieren konnte, dadurch, dass ich halt einfach mehr Rot- und Blutkörperchen hatte. Und ich erinnere mich irgendwie noch, ich war 2 Tage hier, In dem Video war es irgendwie 16, 18 Grad und hier in Brandenburg war es irgendwie, also jetzt, ich bin jetzt in Leipzig, ich war in Brandenburg zu Besuch, da war es irgendwie 36 Grad und der Puls war trotzdem echt stabil, weil genug Flüssigkeitszufuhr und wo ich mir sonst gedacht hätte, okay, krass, bei 36 Grad, da würde der sonst absolut durch die Decke gehen.
Also ist die norwegische Strategie die richtige? Erst die Höhe und dann vielleicht so 3 Wochen vor Hawaii geht's auf die Inseln und dann noch ein bisschen Heat Prep, den Drive mitnehmen und dann performen. Also steht eigentlich der Sieger schon fest.
Ja, das wollen wir mal sehen. Ne? Es sind auch noch ein paar andere dort. Also wir sehen, der Patrick Lange bereitet sich gerade auf Mallorca vor. Dann Lionel
Ja.
Sanders ist schon auf Hawaii. Ich habe neulich irgendwie gesehen, dass er dort vor Ort ist. Ja, also Hawaii ist natürlich immer der Mythos und deswegen, wir wissen nie, wie es ausgeht. Es sind viele gute Athleten am Start, haben sich alle zu Recht qualifiziert, alle sind heiß auf das Rennen, wollen dort ordentlich Gas geben. Aber ich weiß gar nicht, aber seit der Teilung, ich will da auch gar nicht immer so rumwäsche, so ein bisschen mehr Hawaii-Flair würde ich mir der Szene wünschen. Das ist irgendwie so noch nicht so, so richtig real, weil, was wir auch schon am Anfang des Jahres besprochen haben, ein Highlight jagt das nächste. Ne? Letztes Wochenende war Ibiza, erst vorher war Nizza. So, sonst hatte man so, okay, man hatte 73-3-Rennen, man hatte Ironman-Rennen und dann gab es halt den einen Kracher im Jahr und jetzt hast du alle 3 Wochen irgendeinen Kracher.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, da den Fokus zu halten und sich auch darauf zu freuen, weil wir haben ja auch im Vorfeld über die WM der Frauen gesprochen. Ja, dann siehst du da eigentlich sportlichste Höchstleistungen und müsstest komplett geflasht sein und sagen, Laura ist die Größte und Cat war auch super und könntest da in die Analysen einsteigen und wärst mega begeistert. Aber irgendwie, es war ein gutes Rennen, es war eine coole Leistung, à la Bonheur. Aber es irgendwie ist es dann doch nicht. Es ist halt nicht Hawaii. Ja, und dieses Geschmäckle, das trägst du dann irgendwie mit dir rum. Und dann kommt dieses Hawaii jetzt diesmal irgendwann Ende Oktober, also auch noch mal 2 Wochen später. Und dann fehlt da aber irgendwas, weil halt nur dieses Jahr die Männer dran sind. Und dann fehlt da das Frauenrennen. Und letztes Jahr war es umgekehrt. Ach, ich weiß auch nicht. So, es ist schon so, dass sich da in den letzten Jahren durch diese Teilung tatsächlich was verändert hat. Und wie du auch vollkommen richtig analysiert hast, durch zusätzliche Angebote mit T100-Serie, mit Ironman Pro Series und mit Weltcup und Super League und weiß ich nicht was, du bist halt wirklich, der Sport wird halt mega vielfältig und du weißt ja nicht mehr so genau. Was soll man sich denn jetzt da als Highlight rauspicken? Ich kann ja wirklich nicht jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, irgendwelche Triathlonrennen angucken. Ja, man will ja selber Sport treiben.
Ja, definitiv. Und in irgendeiner Art und Weise sind wir ja schon, sag ich mal, richtig tief drinne. Ich kenne mich auch in der Sportart gar nicht aus. Das ist absolutes Inselwissen, was ich jetzt sage. Aber im Boxen gibt es ja, glaube ich, auch 5 Weltverbände.
Ja,
Da blickt
ungefähr,
ja auch
ja.
kein Außenstehender richtig durch. Ne? Und ja, wie du halt gerade sagst, ne? Also vor 3 Jahren konnten wir eigentlich jede Ergebnisliste doch in- und auswendig. Und mittlerweile ist es natürlich so, mehr Athleten haben Interesse, haben Bock zu racen, was auch vollkommen okay ist. Aber dadurch, dass es halt auch so viel hochkarätige Rennen gibt, ist das halt natürlich schwierig, da jedes Wochenende komplett den Fokus zu halten. Vor allen Dingen, wie du sagst, die meisten Amateure sind ja auch sogenannte Weekend Warrior. Und ja, das Jahr hat nur 50 Wochenende, nur 52 Wochenende. Ich habe die Off-Season jetzt schon mit eingerechnet. Und irgendwann willst du halt auch mal trainieren, ne?
Ja, und tatsächlich ist es so, dass diese ganzen angebotenen Distanzen miteinander verschwimmen und verwischen und vermischen. Es war mal vor einigen Jahren relativ einfach. Da gab es Langdistanz und Kurzdistanz. Ja, Kurzdistanz, Weltcup, jetzt WTCS und so weiter, alles soweit gecheckt, ist klar. Ja, da ist großer Sport mit den 10 Kilometer unter 30 am Ende. Haben wir verstanden? Okay. Und dann hast du die Langdistanz, wo quasi im Vorprogramm mal eine Mittelstrecke gemacht worden ist, aber großes Highlight war Hawaii. Nach Hawaii wusstest du, wer ist der beste Triathlet, wer ist der größte. Ja, und jetzt ist halt das alles so schwierig zu analysieren, weil letztes Wochenende mit T100 auf Ibiza, da haben wir auch richtig krassen großen Sport gesehen, ja. Ich habe in Ausschnitten reingeguckt. Erstens, klar, eine schöne Insel, soweit sonnig, cool, schönes Wetter. Und dann aber richtig Action, großer Sport. Die sind da richtig hartes Radrennen gefahren, mit mehreren Führungswechseln, mit Attacken und so weiter. Dann sehe ich einen Rico Bogen, mit einem super Wechsel, mit einem super zweiten Wechsel, stürmt er als Erster auf der Laufstrecke. Würde ich an der Stelle mal wieder lobend hervorheben. Fernsehminuten geholt, ja. Wirklich grandiose Taktik, super gemacht. Hatte dann am Ende gegen die späteren Sieger im Laufen keine Chance, ja, die Beine nicht gehabt. Hätte er Firmenlaufbeine gehabt, wäre das kein Problem gewesen, da war er schnell genug. So hat dann übernommen Sam Laidlow zusammen mit dem späteren Sieger. Oh, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wirf du mal den Namen rein, bitte.
Warten van
Maarten
Riel.
van Riel. Ja, genau, Mann, ey. So, und dann hast du am Ende vier Deutsche in den Top 8. Ja, mit. Oh, jetzt klingelt hier mal das Telefon. Müssen wir leise machen. Na. So, jetzt haben wir Live-Bürostimmung hier drauf auf dem Tape. Muss auch mal sein. Also alles in allem richtig geiler, großer Sport. Aber wen von den Jungs sehen wir denn auf Hawaii? Ja, die allermeisten aus dem Starterfeld sind wahrscheinlich nicht dabei. Klar, Rico wäre theoretisch qualifiziert als 73-Weltmeister, hat aber gesagt, macht er nicht, ist ihm zu früh. Ja, Freddy Funk geht noch nicht auf die Langstrecke, hat auch keine Quali, aber der Zweitplatzierte Sam Laidlow, den muss man ja auf dem Schirm haben, wenigstens ihn. Aber worauf ich hinaus wollte, das, was du schon wiedergespiegelt hast, es ist halt ein Highlight, ja, aber es sind so viele verschiedene Highlights. So, und wir müssen uns eigentlich entscheiden, wovon sind wir denn Fan? Von welcher Sportart? Weil Triathlon ist irgendwie mehr als Triathlon. Das ist für mich gerade so ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei mir ist es Hawaii. Also ich könnte dir jetzt meine Top 5 Favoriten für Hawaii sagen. Aber fürs T100-Finale, wird's schwierig.
Ja, also das, was du halt sagst, Hawaii bleibt halt der Mythos, aber dadurch, dass dann so viel ist, ja, blättert da auch ein bisschen der Glanz irgendwie so ab, ne? Also natürlich ist das der Mythos, da kommt der Sport her und so weiter. Aber du sagst ja, wenn jetzt in Anführungsstrichen die T100 nicht wäre, dann hätte wahrscheinlich auch Ellie Brownlee alles darauf gesetzt, in Hawaii zu performen, so, ne? Also, und jetzt setzt er halt die T100 in den Fokus, so, und genauso. Ich habe jetzt nicht die, nehmen wir Bradley Wiggins oder auch Leon Chevalier, die machen halt alles, ne? Die machen Ironman Pro Series, die machen T100, nehmen sie doch jedes Wochenende mit. Oder auch zum Beispiel, was legitim ist, das geht in eine andere Richtung, das hat Johannes letzte Woche gesagt. Der Tim Helwig hat er sich jetzt auch ausprobiert im 73 in Venedig und wurde dort Vierter, hat aber auf der anderen Seite wieder einen Vertrag bei Super League, so dass er gar nicht weiter den 73-Zirkus in irgendeiner Art und Weise verfolgen kann, weil er da wieder anderes Format racen muss. Und so wie du sagst, musst du dich jetzt bei der Brandweite irgendwie als Athlet entscheiden, das finde ich geil, das verfolge ich, da fieber ich mit.
Ja, das machen wir auch. Am Ende können wir aber auch den Ansatz fahren. Wir gucken ein bisschen auf uns. Ja, bei mir ist aktuell trainingstechnisch, sporttechnisch relativ wenig drin. Ja, ich bin ja so am Ende meiner eigenen Triathlon-Saison ein bisschen krank gewesen, habe Erkner weglassen müssen. Und seitdem ist halt so unstrukturiertes, zielloses ab und zu mal Sport treiben. Ganz im Gegenteil dazu sieht es ja bei dir aus. Du bist fokussiert unterwegs. Ich sehe hier auch hin und wieder mal Killer-Einheiten, wo ich denke, ja, da geht was. Und du bist ja weiterhin im Aufbau, im Zuspitzen der Form. Und wir sehen ja noch Rennen von dir. Das ist schon interessant, weil so schön unterschiedlich. Und dann lass uns doch mal teilhaben. Wie sieht denn dein aktueller Trainingsprozess aus? Was sind so deine Teilziele? In welche Richtung läuft es gerade? Hast du irgendwo besonders geile Fortschritte zu verzeichnen oder ist alles im Normbereich?
Ja, also ich habe natürlich letzte Woche, ich mache mal ein Beispiel, oder vor 2 Wochen habe ich ein bisschen übertrieben, was mega erstaunlich ist. Wir reden immer viel über VO2 Max Training und stellen das in den Vordergrund und so weiter. Aber ich habe ja eigentlich seit, oh, roundabout Juni, Vor allem halt Schwelle- und Ökonomisierungstraining gemacht, war so kleine VO2-Max-Sets, ne? Also so gespickt, mal 4x4 Minuten oder 6x4 Minuten auf dem Fahrrad. Aber jetzt nicht in der Dichte, dass das ganze Training so auf VO2-Max ausgerichtet war. Und das Interessante ist, dass ich also ich kenne natürlich als Athlet alle meine Daten, ne? Aber dass wir jetzt nach Polen noch mal 2, 3 Wochen VO2-Max gemacht haben, da war ich, weil ich natürlich hochmotiviert war, da ordentlich Gas zu geben, wahrscheinlich auch ein bisschen drüber. Ich habe jetzt kein Laktat genommen, aber anhand der Pulswerte war das Ganze wahrscheinlich schon Laktazid und nicht mehr nur VO2-Max. Aber ich bin halt ja, vor 2 Wochen 6x1000 gelaufen, von 3,05 bis 2,55 gesteigert, jeden Tausender. Ich weiß nicht, ob ich das schon jemals gelaufen bin. Ich weiß, für Kurzdistanz reicht es noch nicht, aber ich will damit sagen, dass dieses lange Ökonomisierungstraining über den Sommer auch quasi, was mir sonst in der Vergangenheit vielleicht schwer gefallen ist, wo mir jetzt das Carbon entgegenkam, was auch immer, den Riesensprung auch in diesen schnellen Bereichen gegeben hat und ich nicht gedacht hätte, dass das diesen Effekt auch hat und da in dem Sinne auch die VO2 Max steigert. Jetzt fragst du jetzt zum Training allgemein, also wir haben halt jetzt 2- bzw. 3-wöchigen VO2 Max Block eingelegt. Haben da 3, 4 Tage Entlastung gemacht. Also nur Schwimmen und Laufen jeweils an dem Tag. Und jetzt ist es wieder, ja, Schwellentraining in der Richtung des 70-3s in Südafrika. Der ist jetzt geplant am 17. November. Und dann war die Überlegung, ob ich noch mal reinmache oder halt auch noch Indian Wells. Das ist ein anderes 70-3-Rennen in den USA. Aber wie du sagst, es gibt viele Rennen, viele Serien. Ich möchte nächstes Jahr die Ironman Pro Series machen. Die ist sehr, sehr schwierig, wenn man keine Nizza-Quali hat. Das ist einfach nahezu aussichtslos. Also die macht nur Sinn mit einer Nizza-Quali, weil sonst kriegst du es halt mega schwer unter die ganzen 3 Rennen. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass es das erste Rennen ist, also es gibt vorher noch ein 70-3 in Australien im März, dann gibt es den Ironman in Südafrika am 30. März und den Ironman Texas. Das heißt, ich würde gerne Anfang des nächsten Jahres eine Langdistanz machen. Da kann ich aber nicht das Jahr ewig lang ziehen. Weil irgendwann will man ja auch mal vielleicht noch mal eine Woche easy machen, mit der Family ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen mehr. Und dementsprechend wird wahrscheinlich am 17. November mein letztes Rennen dieses Jahr sein. Vielleicht mache ich noch mal rein, aber das Rennen in den USA mache ich auf alle Fälle nicht, weil das halt sonst zu spät ins nächste Jahr reingeht.
Alright, dann machst du eine Woche Pause und dann setzt du quasi direkt wieder an.
Leider eine ganze Woche Pause mache ich nicht, weil dafür, also ich hatte zu viel Pause vor ein paar Jahren oder vor 2 Jahren. Und das, was ich mir jetzt erarbeitet habe, ich gebe ganz ehrlich zu, habe keinen Bock, das einfach so herzuschenken. Also so.
Nein, und es ist auch vollkommen legitim, einen Zweijahresaufbau zu machen. Da reicht eine Entlastungswoche nach dem 17. November. Und ich glaube schon, viel zitiert hier auch an dieser Stelle ist ja schon der Coach Björn Gesmann, der bis vor kurzem ja noch Patrick Lange trainiert hat, Coach von Cat Matthews. Der hat mal irgendwann in seiner Analyse gesagt, es ist nahezu unmöglich, sich durch Triathlon-Training in ein Übertraining zu manövrieren. Das Einzige, was deine Trainingsbereitschaft am Ende so sacken lässt, dass du eine Off-Season brauchst, ist eigentlich die mentale Ermüdung. Ja, solange du das im Griff behältst und sagst, ich bin frisch genug, ich bin bereit für meine 30 Stunden die Woche, plus Nachbereitung, Physio etc., dann spricht ja eigentlich nichts dagegen. Im Gegenteil, ja, dann ist es eher so das Thema, eine lange, seriöse Vorbereitung mit ordentlich Volumen, ja, führt dich dann in die richtige Richtung. Und zwei Stichworte hast du fallen lassen, ohne es gemerkt zu haben. Nizza Quali hast du gesagt. An der Stelle mal dem alten Haudegen Andi Dreiz gratuliert. Der hat sich letztes Wochenende eine Nizza Quali besorgt. Was sagst du dazu? Er ist back in the game.
Ja, also richtig interessant, auch wenn man das Rennen analysiert, die Marathonzeiten, also sowohl bei Andy Dreiz als auch Sam Long, die wahrscheinlich ihren Ursprung nicht im Schwimmen haben. Das heißt nicht, dass sie nicht gute Schwimmer sind, aber einfach wahrscheinlich vom Energieoutput in der ersten Disziplin halt relativ viel Energie verblasen. Dementsprechend nicht mehr ganz so viele Carbs auf Lager haben. Im Gegensatz zu so wie du, Konrad, der vom Schwimmen kommt und dem das halt in ja, einfach angeworden ist, diese Flosse.
Ja,
So,
sicher.
genau, ja, und Arme, will ich damit sagen, dass die Marathonzeiten im Vergleich halt von den beiden halt relativ schnell waren zu einem vollen Ironman.
Ja, also zur Erklärung, Schwimmen wurde gestrichen, dementsprechend war die Wettkampfzeit roundabout eine Stunde kürzer. Und das kommt einem natürlich auf der Langdistanz immer entgegen, ja, weil du einfach durch die Zeitdauer nicht so viel Verbrauch hast. Das ist ja vollkommen logisch. Aber ja, der Trend war ja in Frankfurt schon ganz eindeutig, dass einfach viel, viel schneller gelaufen wird, ja. Also in den Top 10 musst du halt unter 2,40. Das ist, da kommst du mit einer 2,48 nicht mehr in die Top 10. Ist dann so.
Ja, genau so. Und warum ich sage Nizza-Quali, es heißt nicht, dass die ein Dogma ist. Ich habe das halt nur gesagt. Also ich werde mich da jetzt nicht irgendwie drauf versteifen. Aber man muss ja diese Ironman Pro Series drei Ironman-Rennen einbringen. Oder ist es sinnvoll, drei einzubringen, damit man halt am Ende eine höhere Chance hat. Und
Ja.
wenn man nicht in Nizza startet, dann hat man die Chance, quasi seine drei Ironman-Rennen von April bis Juli zu machen. So, und das ist halt schon, ja, boah, das ist schon eine Ansage.
Weil Nizza gleichzeitig das Ende der Pro-Series ist, also quasi wie so ein Finale, oder wie ist es geplant?
Ja, das letzte Rennen, was eingeht, ist ja die 73-Weltmeisterschaft in Marbella. Also genau, aber also auf europäischem Boden, also man muss sich jetzt vorstellen, das letzte Rennen, also du hast Zell am See, das ist Ende August, der letzte 73, also sage ich mal im noch Sommer. Dann hast du die Nizza Mitte September und dann hast du die 73 WM und dann ist Schluss. Alles andere ist vorher.
Naja, dann eine frühe Quali, weil wir verstehen ja die Pro Series, wir lesen das und wir wissen, WM-Rennen haben halt mehr Punkte. Ja, macht absolut Sinn. Ja, du kannst durch die Teilnahme in Nizza entsprechend mehr Punkte einsacken und wenn du nicht qualifiziert bist, hast du diesen Vorteil nicht. Soweit so klar. Strategisch könnte man aber auch darauf setzen, dass man alle, also die ersten Rennen, die zu dieser Serie gehören, alle mitmacht, um quasi möglichst früh im Jahr, möglichst weit vorne in dem Ranking zu sein. Hast du
Ja,
darüber mal
aber
nachgedacht? So wie so eine Fernsehbulette, dass man da erstmal die Punkte vorlegt. Ja, weil es gab zwischenzeitlich in dieser Saison auch mal einen Führenden, von dem ich noch nie was gehört hat. Und der hat es genau so gemacht.
das funktioniert nicht, Quadrat, weil du hast halt, also ich mache nur, du musst ja auch den Körper beachten und den Reisestress, ne? Machen wir mal deine
Nein, das musst du gar
Fernsehbulette.
nicht. Das ist alles nur Show. Alles nur Show.
Genau, aber du fliegst nach Ost, du flieg, pass auf, du fliegst nach Australien, machst den ersten 73. Gut, da hast du theoretisch noch Form, aber um dort
Ja.
vorne zu sein, musst du den gewinnen, aber ist egal. Dann fliegst du zurück, 4 Wochen später oder 2 Wochen später, machst den Ironman in Südafrika. Dann hat
Da
man den
ist doch bestimmt
30.
noch ein 73 dazwischen in der Pro-Series, oder? Nee?
Nein,
Na,
nee,
dann
da machst
fliegst
du
du
den.
direkt von Australien nach Südafrika, ist kürzer, musst nicht erst nach Hause.
Genau, dann fliegst du nächste Woche nach Südafrika, nach Oceanside. Machst Oceanside 73.
Stimmt, den musst du gleich mitmachen, das ist wichtig. Aber da wirst du
Genau.
geplättet, weil da machen so viele Gute mit. Da musst du den Rückstand gering halten und dann aber nach Oceanside, wenn du die drei Rennen im System hast, gepunktet hast, nicht ausgestiegen bist, dann bist du vorn.
Genau, dann bleibst du gleich in den USA, machst 2 Wochen später Ironman Texas, machst
Dann bist du
nach.
richtig vorn.
Ja, jetzt haben wir ja schon 4 Rennen nach deiner
Also
Fernsehbulette und dann
nach
machst
Texas bist du Erster in der Liste, hundertprozentig, weil keiner macht diese vier Rennen in der Kombi.
Genau, und du kannst noch einen nachlegen. 2 Wochen nach Texas kannst du noch St. George machen. Da hast du erst alle 5 Anfang Mai voll.
Ja, so und dann, wenn du dann nicht vorne bist, ja, dann ist das Projekt gefehlt.
Ja.
Aber wenn du dann vorne bist, dann kannst du dann innerhalb der nächsten Woche, bis das nächste Rennen kommt, kannst du sagen, ich bin übrigens Führender in der Ironman Pro Series.
Genau, da musst du dann
Und in
zurück
der
nach Ex.
Zeit musst du, nee, denn in der Zeit musst du alle Sponsorentermine haben.
Genau.
Kannst du also
Machst du.
vorausplanen, ich hätte gerne einen Termin Ende Mai.
Nee, das ist ja, du hast ja dann genau Ende Mai, aber Aix-en-Provence ist ja auch am 18. Mai. Was du auf alle Fälle hast, unabhängig von deiner Leistungsfähigkeit und wie du performt hast, du hast viele Flugmeilen gesammelt.
Ja, und dann kannst du auch frei fliegen wieder. Das ist auch eine geile Sache.
Ja, genau.
Okay, Spaß beiseite, so funktioniert es natürlich nicht. Aber es gibt so eine Theorie, ne, dass man das auch mal probieren kann, einfach so als Media-Attention, als irgendwas, um da irgendwie Rabatz zu machen und, keine Ahnung, bekannter zu werden. Ich meine, Profisport, weißt ja, ist ja auch klappern und nicht nur klotzen.
Ja, ist wahrscheinlich mehr klappern als klotzen heutzutage.
Wer auf jeden Fall eher der Klotzer war und nicht so viel geklappert hat, war Thomas Hellriegel. Es gibt eine neue Folge, Kalle, bei Pushing Limits, die Folge 100. Klare Empfehlung an alle, die nur im entferntesten Triathlon-affin bzw. Ausdauersport oder einfach nur Interesse daran haben, sich an anderen zu ergötzen, die offenkundig ein Rad abhaben, aber ein positives. Das ist so geil gewesen. Du guckst so, als ob du die Folge noch nicht gehört hast, richtig?
Nee, ich hab's noch nicht gehört, nee.
Ja, hol das mal nach. Also pass auf, eine Stelle muss ich gleich mal wiedergeben. Er meinte, im Winter letzten Jahres hat er einen verfolgten Profi, der jetzt Langdistanz machen will, der auf Lanzarote war und trainiert hat. Es kann eigentlich nur Strati gewesen sein. Und er meinte, ja, dann habe ich mir die Wochenkilometer, die hat er dann so auf Instagram gepostet. Also er hat so ein bisschen auf dumm getan, als ob er gar nicht mehr Triathlon verfolgt so richtig. Glaube ich ihm aber nicht so 100 pro. Ne? Und dann hat er so die Wochenstatistik, ja, na klar, irgendwie viel geschwommen, hätten wir früher nicht so gemacht. Und dann hatte er 370 Radkilometer in der Woche. Und dann sagt der Hellriegel in seiner trockenen Art, ja, und was hat er dann ab Mittwoch gemacht? Ja, und hat dann auch zu der Zeit mit Lothar Leder gerade gechattet und der hat dasselbe gefragt. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Ja, was macht denn der die andere halbe Woche? Der ist doch im Trainingslager. Ja, aber Oldschool. Oldschool-Ansatz, ne? Damals war halt einfach Umfang, 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 soweit klar. Was er aber auch berichtet hat, was ich wirklich mega spannend fand, Anfang der 90er Jahre, Triathlon-Lager, Trainingslager. Unter DTU-Führung. Da wurde tatsächlich jeden Morgen Ruhepuls gemessen, Serum-Harnstoff gemessen, um zu sehen, wie viel die muskuläre Ermüdung war, wegen den Abbauprodukten, die man da nachweisen konnte. Und teilweise wirklich so trainiert, wie wir heute trainieren würden. Also klar, eher so das Norweger-Konzept, sehr viel schwellenorientiert. Aber er hat dann auch gesagt, die haben auch diesen klassischen IAT-Test immer gemacht, diesen 4x4000 Meter Laufen in bestimmten Geschwindigkeiten. Also daran hat er dann auch seine Begründung entsprechend. Also ganz klare Hörempfehlung. Also wer noch mal hören wollte, ja, und vergleichen will, das war nicht alles Scheiße, was die trainiert haben. Und dann, ich möchte mal sehen, Björn Gesmann hat doch diesen Windkanal, ne? Zero. Lass doch mal Thomas Heldriegel mit seinem alten Fahrrad und seinem alten Helm durchmessen. Ich möchte einfach mal sehen, was das für ein Unterschied ist zu dem, wie wir heute sitzen und was wir heute für ein Material fahren. Das müsste man doch einmal vergleichen.
Ja, die Jungs haben damals mindestens die gleiche Wattzahl getreten. Also ich glaube nicht, dass die weniger treten damals wie heutzutage.
Bin ich auch der Meinung, wenn nicht sogar mehr, weil sie einfach auch völlig kompromisslos Rad gefahren sind, ja. Also wenn man sich da die alten Renntaktiken von manchen, nicht allen, aber so ein Thomas Hellriegel in dem Jahr, wo er noch nicht gewonnen hat, wo er noch abgelaufen worden ist von Mark Ellen, der musste ja damals 2,39 in den alten Botten laufen, um Thomas Hellriegel einzuholen. Deswegen ist er überhaupt so schnell gerannt. Da hatte Hellriegel nach dem Radfahren, ich glaube, wahnwitzige 16 oder 18 Minuten Vorsprung. Ja, völliger Wahnsinn. Der ist da Rad gefahren wie ein Verrückter, weil er sich so motiviert gefühlt hat. Denn es hat der ein so ein großartiger Tour de France-Profi hat da im Führungsfahrzeug gesessen. Ich komme gerade wieder mal. Ich bin so ein bisschen namensschusselig heute. Seht es mir nach. Einfach die Folge nochmal anhören, dann wisst ihr das alles. Das ist mega spannend und ein schöner Blick durch das Brennglas, wie das damals mal war. Und dann kann ja jeder mal vergleichen, wie es heute so ist. Also es hat jede Phase, jedes Zeitalter hat so seinen Reiz. Aber die 90er, die hatten einen ganz besonderen Knall.
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich glaube aber auch, dass, so wie du sagst, dass sowohl Loda als auch Thomas so richtig loslassen können die beide nicht, ne? Die sind noch richtig tief drin im Geschäft, verfolgen das noch hautnah und wahrscheinlich trainieren sie auch noch, gut, weiß ich jetzt nicht, ob sie noch ganz 30 Stunden die Woche trainieren, aber 15 bis 20 machen sie schon noch jede Woche.
Das war, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher. Loda, ja, der macht ja seine Camps und fährt da ja auch immer noch tapfer mit. Hellriegel, der ist ja ausgewandert, der lebt auf El Hierro, eine kleine Kanareninsel. Man sieht manchmal auf Strava, dass er eine Runde Radl gefahren ist, aber nicht mehr so viel. Dann geht er ab und zu mal wandern und ganz, ganz selten mal laufen. Er hat selber gesagt, er interessiert sich mehr für Kakteen als für Triathlon aktuell.
Okay, gut, wenn das jetzt für ihn so, sage ich mal, sein Neues ist, ist ja auch okay.
Ja, aber man hat schon gehört, er ist jetzt nicht ganz weg, ne? Vielleicht nicht mehr mit allen Namen vertraut und hat nicht mehr jedes Ergebnis im Kopf, aber so das Große und Ganze hat er schon noch. Und ja, Hawaii ist natürlich immer noch Hawaii. Und gerade für diese Generation ist das eben dieser Mythos, ja, dieses ominöse Rennen, dieses, wo alles passieren kann. Ja, und einen Satz hat er auch fallen lassen zu dem Thema, warum die jetzt alle so schnell sind. Ja, die Strecken wurden mehrfach geändert. Der Marathon hat weniger Höhenmeter, das Radfahren ist anders, die starten jetzt über eine Stunde eher als damals. Und wenn man ja weiß, dass der Wind zu einer bestimmten Uhrzeit erst aufkommt, da sind die hinten schon an der Wende, wenn der Wind kommt. Ja, früher warst du da halt noch nicht an der Wende und hast den Gegenwind noch genossen. Ja, und so hat er das quasi eins und eins zusammenaddiert und gesagt, naja, das ist logisch, dass die schneller sind. Aber wenn du dir die Splits, die Teilleistungen anguckst, war das schon damals genauso fanatisch wie heute. Heute bringen sie es halt zusammen. Heute hast du manchmal einen Athleten, der in allen drei Disziplinen der Stärkste ist. Ne? Wenn du da dieses eine Jahr von Frodeno, wo er alles in Grund und Boden geraced hat, da war er ja in drei Disziplinen offenkundig der Stärkste, also völlig unangreifbar. Das hast du natürlich selten, aber wenn das passiert, ja, dann bist du halt auf Hawaii deutlich unter 8. Das war halt früher nicht so. Aber ja, Hawaii, Kalle. Jetzt steht erstmal wieder Nizza an bei dir. Aber dann irgendwann.
Ja, wie gesagt, Hawaii ist das Ziel, aber da muss ich mich ja 2 Jahre, wenn ich das schaffen möchte, gedulden. Aber wie gesagt, ich war in Polen 10. oder 11., hatte 6 Minuten Rückstand auf den Sieger. Ein Stückchen Arbeit liegt noch vor mir, sowohl im Laufen, Radfahren als auch Schwimmen. Und da versuche ich jetzt einfach kontinuierlich weiter Gas zu geben. Und ja, gestern konnte ich die Geschichte im TV erzählen, so ein bisschen, was die Zielstellung ist. Das war auf alle Fälle ein interessanter Tag. Und ja, jetzt liegt es natürlich an mir, das alles zusammenzubringen.
Ich habe das gesehen. Du hast es ja auch gepostet. Wann kommt denn das? Kannst du das schon mal sagen oder ist es noch gar nicht raus?
Na, wahrscheinlich in der Woche vom 7. bis 14. Oktober. Aber genauen Tag kann ich noch nicht sagen.
Aber sobald du es weißt, musst du es mal öffentlich machen. Ich will das sehen.
Okay, gut. Ja, war auf alle Fälle intensiv. Ist auch, dann sage ich mal, zeitlich schon irgendwie einspannend, so ein ganzes Ding. Also dafür auch mal wieder Respekt, Frodo und so weiter, der das, keine Ahnung, alle 3 Wochen hatte und dann das Training unterbringen. Also richtig Champions League. Weil ja, an dem Tag danach das Training läuft halt nicht mehr ganz so rund, ne? Wenn man irgendwie, ja, also ist halt einfach so. Aber das gehört, so wie du da gerade gesagt hast, auch zum Leistungssport oder Profisport dazu. Und ja, mal gucken, was daraus noch entstehen kann oder entstehen wird. Ich bin gespannt.
Kalle, am Ende, wir neigen uns langsam, brauchen wir noch ein Takeaway für uns normalen Menschen. Ich sehe bei dir eine Session von heute. 5x2000 Meter Intervalltraining hast du gemacht. Das ist erstmal von außen betrachtet eine ziemliche Killereinheit. Aber wenn ich mir dann dein Lauftempo angucke, warst du sehr diszipliniert. Also entgegengesetzt zu den Tausendern, von denen du vorhin erzählt hast, die du von 3,05 auf unter 3 gesteigert hast, warst du jetzt mit einer Pace von knapp unter 3,30 unterwegs. Und wenn ich jetzt unsere Bestzeiten gegeneinander legen würde, wenn man das könnte, würde es für mich bedeuten, ich müsste das vielleicht in 4 oder knapp unter 4 Minuten laufen. Was ist das für ein Bereich? Ist das aktuell Schwelle? Ist das
unterschwellig?
Unterschwellig, ja.
Unterschwellig, also am besten alles.
Sweet Spot oder wie auch immer man das nennen würde.
Genau, oder unter 2 Millimol mit einer wirklich hohen Belastungszeit, aber wenig Laktataufbau.
Also na, viel. Okay, also habt ihr gemessen? Viel, also schaffst du das da?
Ja, heute hatte ich nichts dabei, weil ich heute ich muss jetzt noch aufs Rad und so, aber ich habe es jetzt am Puls gesehen im Schnitt. Das war nicht so hoch. Also das ist ja, das kann man immer nicht ganz sagen, aber Puls und so weiter korreliert ja. Ja. Deswegen wird das schon in dem Bereich gewesen sein.
Ja, das übrigens, das hat Hellriegel auch gesagt, dass er je nach, also die haben auch viel Laktat gemacht früher. Allerdings mit einer MTA, die mit einer großen Maschine dann an der Laufbahn stand und die Röhrchen da reingeschmissen haben. Also das ist auch cool. Wir machen das ja mit so einem kleinen Gerätchen, das gab es damals noch nicht. Und er meinte ganz klar, du merkst es, in der Off-Season, wenn du schlecht drauf bist, ist der Puls höher, ja, und du hast höhere Laktatwerte. Und in der On-Season, du bist gut drauf, ist der Puls niedriger und die Laktatwerte sind niedriger. Also er hat auch ganz eindeutig bestätigt, so wie du es gerade sagst, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und der ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Von daher, Training nach Puls ist immer noch up to date. Und du kannst es quasi an deiner Herzfrequenz dann auch indirekt einschätzen, dass du diese Grenzen einhältst, ja?
Ja, also wie gesagt, bei Tausender habe ich sie nicht eingehalten. Das habe ich auch noch einen Tag nachher gespürt, weil ich dann auch auf dem Rad und so weiter sehe, wie halt der Puls halt einfach nicht mehr runtergeht und sich nicht mehr erholt, aber auch da wieder Puls. Weil wenn ich da halt in so einer Einheit wahrscheinlich mit 12 oder 13 Laktat rausgehe, da habe ich auch noch 3 Stunden später was. Wenn ich aber eine Einheit halt mit 2 Laktat beende oder 2,2, 2,3, dann ist es ja im Endeffekt für den Körper so, vom Laktat her, als ob ich halt irgendwie durch die Wohnung spaziere, so, ne? Also, nicht von der Herz-Kreislauf-Belastung, aber es kann ja sein, wenn du früh aufstehst, irgendwie, dass du schon 1,3, 1,4 Laktat hast.
Okay, also das ist quasi tatsächlich für mich auch eine Erkenntnis. Es ist wahnsinnig schwer, diesen Bereich diszipliniert zu treffen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich auf den Platz gehe, eher zu deiner Strategie tendieren, wie du die Tausender gelaufen bist. Und mich dann daran erfreuen, dass ich die so straff gelaufen bin, dass mir danach schwindelig war und dass ich richtig im Arsch war. Ist aber eigentlich gar nicht mal so clever trainingstechnisch, weil dann kommt natürlich die Folge die nächsten 2, 3 Tage, wo du dann im Keller hängst und ja nicht weißt, warum es einfach nicht mehr läuft.
Ja, und weil du das gerade sagst, so dass das für viele dann irgendwie schwierig ist, also du hast ja gerade, wie ich jetzt vorher gefragt, schwimmen sie wieder, was wir gepostet haben. Also da werden wir auch, also weil jetzt die Frage von dir kommt, dass halt dann in Vorträgen mit den Leuten vom IRT, also mit Daniel Fleckenstein, aufarbeiten, ne? Wo ihr euch alle detaillierten Fragen an die Wissenschaftler diesbezüglich stellen könnt, wenn ihr ein Interesse habt.
Ja, das ist spannend. Also mich hat nämlich die Frage erreicht, ob da auch Leute teilnehmen können, die jetzt, sagen wir mal, noch nicht so gut schwimmen. Und eigentlich, du hast es vorher gesagt, jetzt zu mir, eigentlich gerade die, ne? Weil die profitieren natürlich von sowas wie einer Videoanalyse und einem Fachgespräch mit echten Trainern und jemanden, der beim IAT, Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig, Institut, wer dort arbeitet. Also das ist schon geiles Know-how, was da angeboten wird. Mir persönlich passt der Termin leider nicht rein. Da haben wir immer andere Schwerpunkte im Januar. Das war Januar, welches Datum genau?
Oh, ich glaube 24. bis 26. Januar. Ja, ich wollte auch auf einen anderen Termin gehen, aber diese ganzen Sportstätten oder Sportschulen, die sind natürlich auch stark okkupiert. Und daher war ich froh, dass ich überhaupt diesen Termin zugesagt bekommen habe. Und weil du gerade sagst, auch am Anfänger dabei sind. Also das Ziel ist, dass wir, also so ist es auch geplant, dass wir in 2 Gruppen à 12 Leuten halt arbeiten, sodass halt auch möglichst viel Feedback in den 4 Schwimmeinheiten an den jeweiligen Athleten gelangt. Wenn du natürlich 20 Schwimmer hast mit einem Trainer, dann funktioniert das halt nicht. Aber dadurch, dass halt wir dann halt 4 Leute sind vor Ort, ist das, denke ich, ein ganz guter Betreuungsschlüssel. Und wir versuchen den Amateuren da schon ein bisschen was zu bieten, dass sie auch was mit nach Hause mitnehmen können.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und das Ganze, um das jetzt nochmal abzurunden, findet auf dem Ravenberg statt, richtig?
Genau. Also Da gibt es ja die 50 und
Sachsen.
5, Sachsen, ja, oder Grenze Thüringen, aber es gibt ja diese 50-25-Meter-Halle, also von Schwimmbedingungen war das halt mit einer der besten Orte und ja, deswegen haben wir uns halt dafür entschieden.
Jo. Cool. Na, dann hätten wir das auch geklärt. Dann geht es dann für den einen oder anderen im Schwimmen nochmal richtig voran. Tatsächlich so eine Art Clusterung des Trainings, das macht definitiv auch Sinn, ja, dass man mal so drei, vier Einheiten konzentriert hintereinander macht, um dann tatsächlich das frisch Gelernte, gerade wenn man so technische Optimierungen vornimmt, dann eben schnell regelmäßig anzuwenden, um eine Chance zu haben, dass man das dann etablieren kann. Ich
Ja,
meine,
aber
dann musst du
muss.
natürlich dranbleiben. Ja, danach 4 Wochen Pause ist dann auch scheiße.
Richtig, also man muss natürlich sagen, wenn die Leute dann dort Freitag geschwommen sind, Samstag zweimal, Sonntag einmal, so viel schwimmen die meisten halt im Monat. Danach sind die Arme und Beine vom Schwimmen halt schon müde, ist halt was Ungewohntes, aber so wie du sagst, wenn man es dann halt schafft, wenigstens einmal, vielleicht zweimal die Woche ins Wasser zu gehen, dann kann man den ganzen neuen Input, den man dort bekommen hat, halt auch für sich bestmöglich verwerten.
Ja. Na, so ist das halt mit dem Schwimmen, ne? Da muss man dranbleiben. Ich habe gerade das, weil ich gerade das Strava offen habe, einen Side-by-Side-Vergleich zwischen uns im Schwimmen, Kalle. Du hast 854 Kilometer dieses Jahr. Stark. Ich habe 98.
Ja, also Nutzen-Wirkaufwand, aber da musst du ja ein bisschen dran arbeiten, Conor. Du warst beim Leipzig-Triathlon, keine Ahnung, 40 Sekunden, Minute hinter mir aus dem Wasser. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben.
Ja, du hast so viele Schwimmstunden absolviert dieses Jahr, das ist mehr, als ich Sport getrieben habe insgesamt. Alle Disziplinen plus Krafttraining zusammen. Aber ja gut, so muss halt jeder mit den Ressourcen klarkommen, die er zur Verfügung hat. Das sieht spektakulär aus. Ja, da bleibst du schön dran und dann werden wir am 17. November mal sehen, in welche Richtung die Reise geht.
Genau, in dem Sinne machen wir das. Konrad, dir auch einen entspannten Start in den Oktober und dann hören wir uns.
Roger, also dann erstmal ein schönes verlängertes Wochenende. Also wir sind ja gerade mittendrin, wenn wir am Freitag veröffentlichen, war gestern der Feiertag. Ja, dann haben jetzt alle schon richtig viel trainiert.
Genau, in dem
Gute
Sinne,
Erholung dann.
ja, Aloha und gutes Training und Erholung.
Aloha, Kalle.